Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die energiepolitische Lage und wie der Bundesverband Windenergie sie einordnet. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebroek, die Präsidentin des BWE. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, wir haben Donnerstagabend. Ich sage das deshalb, weil wir gerade die Delegiertenversammlung hinter uns gebracht haben. Das ist die große Versammlung, wo einmal im Jahr die Delegierten über die Arbeit des Vorstands entscheiden, den Vorstand entlasten. Wir haben darüber schon mal eine Folge gemacht, Windtalks 5. Wir haben aber heute eine etwas besondere Delegiertenversammlung gehabt, weil wir 30 Jahre BWE gleichzeitig gefeiert haben. Wie war so dein Eindruck von dieser Veranstaltung und von den Worten zu 30 Jahre BWE?
Ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Ich fand vor allen Dingen spannend, wir hatten ja die ehemaligen Präsidentinnen eingeladen, also Peter Amels, Hermann Albers, Silvia Pilarski-Grosch. Und ich fand es total spannend, wie unterschiedlich diese drei Personen waren und wie sie aber auch dann so den Verband in ihrer Zeit einfach geprägt haben und wie das einfach unterschiedlich war, wie auch der Verband sich entwickelt hat in den 30 Jahren. Man muss ja wirklich sagen, am Anfang sind die Windmüller ja auch nicht wirklich ernst genommen worden und waren eher so die jungen Wilden und war so ein bisschen.
Von der Politik oder von wem nicht ernst
genommen? Überhaupt, von der Bevölkerung denke ich auch so. Das war ja irgendwie eine verrückte Idee, da irgendwie Windenergie zu nutzen und das war irgendwie kein Ersatz für irgendwas, sondern wenn überhaupt nur eine Ergänzung. Also von daher muss man sagen, das war schon so eine Graswurzelbewegung. Das waren ja auch viele Menschen, die das einfach nur deswegen gemacht haben, weil sie davon überzeugt waren, dass Energiewende notwendig ist. Also das war ja schon anders, als der Verband heute dasteht.
Ich würde, also so ein bisschen Nerds im besten Sinne, so Überzeugungstäter.
Ja, Idealisten, Überzeugungstäter, die einfach die Windenergie ans Laufen bringen wollten und wie sich dann der Verband über die Jahre hinweg eben zu dem entwickelt hat, was er heute ist und wo ich heute sage, heute sind wir halt wirklich einfach ein Wirtschaftsverband. Natürlich haben wir immer noch die ideale Klimaschutz. Wir wollen immer noch, machen immer noch erneuerbare Energien des Klimaschutzes wegen, aber eben auch aus anderen Aspekten, auch aus Wirtschaftlichkeitsaspekten. Natürlich wollen alle Unternehmen, die irgendwie in unserem Verband organisiert sind, wollen auch Geld verdienen. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch nichts Schlimmes daran. Aber wir wollen eben auch die Energieversorgung für Deutschland günstig machen. Wir wollen uns resilient machen, möchten uns politisch unabhängig von Importen machen. Also von daher ist so der Verband ganz anders und auch in der Struktur des Verbandes hat sich ja unheimlich viel verändert. Wir haben jetzt ein Justiziariat, wir haben Fachabteilungen, Fachgremien. Wir sind wirklich ja sehr professionell und sehr schlagkräftig als Bundesverband aufgestellt. Und dafür bin ich einfach sehr dankbar und bin sehr froh, dass diese Entwicklung einfach so kontinuierlich positiv war.
Die Entwicklung war kontinuierlich positiv. Das kann man ja gerade für die politische Situation nicht so richtig sagen. Und da ist es ja vielleicht auch einfach eine gute und sinnvolle Sache, dass der Verband sich so breit und professionell aufgestellt hat.
Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt, und das merken wir auch in der politischen Diskussion, wir sind da wirklich eine Stimme, die auch gehört wird, die auch ernst genommen wird, weil wir eben auch nicht nur Ideen einbringen, sondern ausformulierte Vorschläge, Gesetzesvorschläge, Vorschläge, wie man Probleme anders lösen kann. Wir sind da wirklich einfach ein ernstzunehmender, gut aufgestellter Lobbyverband geworden.
Das böse Wort Lobbyverband wieder gesagt.
Ja, aber wie soll man es sonst sagen? Natürlich lobbyieren wir für die Windenergie und das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes so.
Weil wir halt auch der Überzeugung sind, dass es die richtige Entscheidung auch gesellschaftlich ist, nicht nur für die Branche. Das macht, glaube ich, jeder Branchenverband, dass er sagt, er lobbyiert für die eigene Branche. Aber wir glauben ja tatsächlich auch, dass es gesellschaftlich das Richtige und Wichtige ist.
Genau, wir glauben, dass es für Deutschland und auch für Europa die wirklich richtige Lösung ist und auch die einzige richtige Lösung, langfristig auf Erneuerbare zu setzen. Und wir sehen ja auch, wenn man wirklich mal hinguckt, dass auch weltweit alles auf Erneuerbare setzt. Zwar im unterschiedlichen Tempo und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber im Prinzip setzt die Welt auf Erneuerbare, weil alle wissen, die fossilen Ressourcen sind endlich und Erneuerbare sind eben unendlich verfügbar und schaffen eben Unabhängigkeit.
30 Jahre BWE, wichtiger Bezugspunkt, die ehemaligen Präsidentin, die drei Dekaden des Bundesverbandes und wie sich der Verband entwickelt hat. Was war für dich noch wichtig an dieser Delegiertenversammlung?
Was ich wirklich noch schön fand, war diese Podiumsdiskussion, die wir hatten. Wir hatten da einen Vertreter von EWE, also eines Netzbetreibers, der aber auch mit Altari eine Windenergiesparte hat. Also EWE einmal, dann hatten wir eine Vertreterin von Octopus Energy da, die ganz viele innovative Konzepte haben zur Stromvermarktung eben mit, die wirklich das machen, wo wir sagen, ja, wir brauchen Smart Meter Rollout, damit wir eben unterschiedliche Stromtarife haben können, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher reagieren können. Die haben ganz viele Ideen dabei reingebracht, wie es eben geht. Und dann hatten wir mit Enertrag jemanden, der einen sehr großen Batteriespeicher baut, um eben auch das System zu stabilisieren. Und ich fand einfach gut, wir haben auf diesem Panel wirklich eigentlich so die Breite dargestellt, haben gesagt, wie kann das Energiesystem der Zukunft funktionieren? Und ich habe wirklich während dieses Panels gedacht, ja, in einer noch größeren Skalierung ist das genau das, was ich mir auch eben im Bundesministerium für Wirtschaft wünschen würde. Dass man da einfach einen Netzgipfel macht, so ein Panel macht, wo wirklich die guten Ideen aus der Branche und aus den unterschiedlichen Sparten einfach zusammengebracht werden und wie Menschen da einfach mal sagen, so kann es gehen, nicht was geht alles nicht und was müssen wir langsamer machen, sondern wie kann es gehen, wie kann es funktionieren, wie kann man es einfach mal machen.
Um nochmal inhaltlich auf das Panel einzugehen, du hast ja jetzt schon gesagt, wir hatten da Vertreter, die Batteriespeicher haben, wir haben Vertreter mit innovativen Marktkonzepten, aber was du dir auch von einem Netzgipfel wünschen würdest, was sind so die Ansätze, wo siehst du die?
Dass man eben wirklich guckt, wie kann ich für Verbraucher eben auch erstmal im Privatsektor Anreize schaffen, Verbräuche zu flexibilisieren. Und ich fand das ganz spannend, dass die CEO dann gesagt hat, wir können zum Beispiel auch Konzepte machen, dass Verbraucher im Backofen oder eine Fritteuse oder Waschmaschine oder was auch immer eben anstellen und zu dem Zeitpunkt, wenn der Strom eben günstig ist, wo jeder denkt, naja, das ist doch nicht viel und das macht doch nichts aus. Aber ich sag mal, es ist ja das Gleiche, wie eben Tausende von Balkonkraftwerken irgendwie unser Netz instabilisieren, so können auch Tausende von Backöfen und Waschmaschinen unser Netz wieder stabilisieren. Und das muss ja eigentlich Aufgabe für die Zukunft sein, dass wir das zusammenbringen. Einmal natürlich auf der Haushalts-, also auf der kleinen Verbraucherebene. Und da ist es aber auch 1 Million Elektroautos, die als Speicher genutzt werden, bringen dann auch schon wirklich einen großen Speicher insgesamt zusammen, den wir eben nicht bauen müssen. Also den können wir auch nutzen.
Dafür brauchen wir dann bidirektionales Laden, da brauchen wir dann Smart Meter. Also es fehlen noch die Voraussetzungen.
Ja, aber es ist ja alles kein Hexenwerk. Es ist alles nicht so wie jetzt Fusionskraftwerke, da sage ich mal, da brauchen wir noch alles an Technik. Aber im erneuerbaren Bereich, um die Flexibilitäten wirklich ans Laufen zu bringen. Die Dinge haben wir alle schon. Wir haben Smart Meter. Es gibt theoretisch bidirektionales Laden. Wir brauchen nur das Regelwerk dafür und das ist Aufgabe der Politik. Und genau wie das im Haushaltsbereich ist, so können wir das ja auch hochskalieren, eben für die Windenergie, für die Verteilnetzbetreiber, für die Übertragungsnetzbetreiber, dass wir eben da eben auch gucken, auch bei der Industrie gucken, wo können wir Verbräuche flexibilisieren, wo brauchen wir vielleicht größer dimensionierte Speicher, um eben bestimmte Effekte wie entweder Solarspitzen oder aber Windfronten, um die wirklich abfangen zu können und speichern zu können. Wo brauchen wir Elektrolyse, um eben auch wirklich nachhaltig Strom bzw. Energie speichern zu können? Was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass die Bundesregierung sich viel mehr damit auseinandersetzt, einfach zu sagen, wir haben jetzt diese erneuerbaren Energien und die sind volatil. Und wie müssen wir sie wo? Mit Speichern, mit Elektrolyse, mit Wasserstoff, mit Flexibilisierung des Verbrauches einfach kombinieren, damit sie optimal arbeiten können. Eigentlich muss das Ziel sein, keine einzige Kilowattstunde zu verlieren. Und das ist mir viel wichtiger als diese ständige Diskussion, wann sollen die Leute ihre Solaranlage ausschalten, wann sollen die ihre Windenergieanlage runterregeln. Diese lösungsorientierten Konzepte, das ist eigentlich das, womit wir uns jetzt beschäftigen müssten.
Das finde ich auch nochmal wichtig, dass du es ansprichst, weil man ja zwischendurch in der Diskussion, gerade bei Katharina Reiche, dann auch den Eindruck bekommen kann, es gäbe sowas wie so Wegwerfstrom, also Strom, der irgendwie nicht so viel wert ist, weil er zur falschen Zeit produziert wird. Du sagst jetzt, wir brauchen jede einzelne Kilowattstunde.
Ja, natürlich gibt es Strom, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Klar, das kann keiner leugnen. Aber ich würde deswegen nie sagen, das ist dann Wegwerfstrom, sondern wenn ich diesen Strom dann in Wasserstoff umwandle oder wenn ich ihn vor Ort verbrauche oder auch wenn ich, wie zum Beispiel ich gebe den Leuten ein Signal, jetzt Wäsche waschen, jetzt Backofen anstellen oder.
Ich muss es nicht mal mehr den Leuten geben. Ich kann es ja der Waschmaschine direkt geben.
Ich kann es der Waschmaschine direkt sagen oder ich kann auch dem Industriebetrieb sagen, lade jetzt deinen Speicher auf oder nutze jetzt die Energie, weil du vielleicht bestimmte Prozesse hast, wo du nur manchmal sehr viel Energie brauchst. Also ich glaube, klar ist das alles nicht mal eben gemacht, aber da muss es hingehen. Und wir müssen nicht sagen, wir schalten die Energie dann ab und wie können wir dann Redispatch eben nicht mehr entlohnen und einfach nur die Anlagen abschalten, sondern wie können wir dafür sorgen, dass die Anlagen möglichst viel, möglichst kontinuierlich Strom liefern und wie können wir gleichzeitig den Verbrauch so steuern, dass er eben dann auch anspringt und dann gesteigert wird, wenn gerade Energie da ist. Elektrofahrzeuge laden ist zum Beispiel auch ein super Beispiel. Es gibt ja viele Fahrzeuge, da ist es gar nicht so entscheidend, ob die nun 2 Stunden früher oder später geladen werden. Mhm. Gerade wenn sie tagsüber bei der Arbeit stehen oder nachts eben zu Hause. Und das könnte man, das ist ja technisch alles möglich. Das ist alles kein Hexenwerk. Mhm. Wir können das theoretisch alles schon, aber wir sagen jetzt irgendwie praktisch, nee, das überfordert uns alles und da machen wir lieber, schalten wir die Anlagen ab und bauen für die Sicherheit Gaskraftwerke. Soll nicht heißen, wir brauchen keine Gaskraftwerke, aber soll heißen, lasst uns erstmal alle Flexibilitäten wirklich nutzen, weil es dann ja auch wirklich insgesamt günstiger wird. Das muss man ja immer noch sagen. Wir wollen einfach dahin, dass ein erneuerbares Energiesystem, was wirklich maximal flexibel ist, das ist auch maximal günstig, weil dann jeder angereizt wird, Energie dann zu verbrauchen, wenn Energie da ist. Und das ist ja eigentlich das Beste, was man tun kann.
Und du sagst jetzt, man braucht dazu eigentlich so einen Gipfel, einen Netzgipfel, wo mal einfach die Vorschläge quasi so workshopmäßig auf den Tisch kommen und man miteinander redet. Und die Politik macht's aber nicht.
Genau, wir haben das in Niedersachsen jetzt gemacht. Das war jetzt sicherlich nicht fachlich auf absolut höchstem Niveau, aber wir haben uns einfach mal zusammengesetzt mit den Unternehmerverbänden, mit den Netzbetreibern, mit der Erzeugungsseite und haben gesagt, worauf können wir uns einigen? Und da sind schon wirklich, ist ein Papier rausgekommen, wo eben viele gemeinsame Forderungen drin standen, wie Digitalisierung der Netze, wie Vereinfachung von Repowering von Netzen, wie Freiheit vor dem Netzverknüpfungspunkt, alle diese Dinge, die wir als Verband immer schon fordern, aber wo wir festgestellt haben, mit ganz vielen können die Netzbetreiber und auch die Unternehmen sehr gut mitgehen. Und das haben wir einfach mal zusammengeschrieben, haben es dann auch der Energieministerkonferenz mitgegeben, weil die ja in Niedersachsen stattfindet. Mhm. Von daher lag das irgendwo nahe. Und wir wissen ja, die Länder sind da auch wirklich auf unserer Seite. Die stellen sich schon größtenteils auch gegen den Redispatch-Vorbehalt. Also von daher sind die da auch schon sehr empfänglich dafür, die Lösungen zu finden, weil sie einfach wissen, dass in ihren Ländern einfach viel Wertschöpfung von den Erneuerbaren abhängt.
Um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zum Anfang, zu den 30 Jahren. Also du hast jetzt gesagt, am Anfang war der BWI aus so einer Graswurzelbewegung entstanden. Da ging es irgendwie darum, schaffen wir 5% im Strommix oder sowas in der Richtung. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir 60% haben. Und eigentlich die Frage ist, okay, und wie geht's jetzt weiter? Wie schaffen wir das, wirklich ein erneuerbares System daraus zu machen? Was hat sich jetzt für den Verband geändert? Wie blickst du in die Zukunft? Wie blickst du in die nächsten 30 Jahre?
Na, wir sind mit 60% an der Stromerzeugung als Erneuerbare, sind wir systemsetzend. Also wir sind nicht auch im System wie bei 5%, sondern wir bestimmen das System. Und insofern ist es jetzt unsere Aufgabe, das System mitzugestalten, so dass es eben funktioniert. Das wird auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle Einschnitte für uns bedeuten, dass wir sagen, wir müssen schon auch Rücksicht nehmen, damit das System funktioniert. Aber ich glaube, da kann man wirklich gute Kompromisse finden. Wir sind ein Stück weitergekommen. Es ist jetzt so der nächste Schritt der Energiewende, die eben das Gesamtsystem wirklich sieht und mitdenkt und Verantwortung für das Gesamtsystem übernimmt. Und du hast mich gefragt, wie sehe ich die Zukunft? Also ich bin fest davon überzeugt, dass ein erneuerbares System für Deutschland alternativlos ist, dass wir da wirklich hin müssen, dass wir da auch so schnell wie möglich hin müssen, weil die Industrie sich eben auch auf den Weg gemacht ist. Es ist ja nicht so, dass die Industrie jetzt entscheidet, will ich dekarbonisieren und will ich elektrifizieren, sondern die ist ja schon längst unterwegs. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich auf diesem Weg weitergehen, damit wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir wirklich ein erneuerbares Energiesystem insgesamt in Deutschland haben.
Punkt.
Punkt.
Vielen Dank, Bärbel.
Ja, sehr gerne, Nicola.
Und das war Wind Talks. Ihr findet uns im Internet unter www.wind-talks.de und überall da, wo es Podcasts gibt.